Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Klinik und Poliklinik für Epileptologie in Bonn. Ich sitze hier wieder mit unserem Klinikdirektor, Professor Dr. Rainer Sorges, und heute sprechen wir über das Thema Therapieoptionen bei Epilepsie. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Simone, dass du dieses spannende Thema ausgesucht hast. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie Ihre Zeit mit uns teilen.
Ja, es ist ja bekannt, dass es nicht die eine Epilepsie gibt, eine einzige Ausdrucksform der Erkrankung, sondern dass jeder Betroffene ja ganz spezielle Ursachen hat und sich die Erkrankung unterschiedlich äußert. Hat das dann auch Auswirkungen auf die Therapie? Also ist auch die Therapie der Epilepsien extrem unterschiedlich von Patient zu Patient?
Das kann man auf zwei verschiedenen Ebenen beantworten. Wenn man sich anschaut, welche Ursachen Epilepsien haben, dann kann man die Ursachen natürlich spezifisch behandeln. Aber die Frage zielt vielleicht viel mehr darauf ab, wie man die Anfälle und das Risiko, dass Anfälle kommen, unterdrücken und verringern kann. Und da ist die einfache Antwort ja und nein.
Was meinst du damit, ja und nein?
Warum meine ich, dass Epilepsiebehandlung individuell ist, ja oder nein? Nein, weil man sich mal klar darüber werden muss, wie eigentlich Medikamente auf den Markt kommen und zugelassen werden. Da gibt es eben klinische kontrollierte Studien für verschiedene Epilepsietypen. Die werden aber nur grob eingeteilt. Dann sagt man, es gibt klinische Studien für fokale Epilepsien oder für generalisierte Epilepsien. Und dann gibt es eine Reihe an Probanden und Probandinnen, die dort teilnehmen. Und am Ende der Studie findet man raus, das Medikament, was man prüfen will, das ist beispielsweise besser geeignet als Placebo, also ein Scheinmedikament. Oder ist es besser geeignet als ein anderes Präparat oder gleich gut. Und das heißt, am Ende kommen dann Studienergebnisse von verschiedenen Untersuchungen zustande. Und daraus leiten beispielsweise Fachgesellschaften sogenannte Leitlinien ab. Und die geben uns Empfehlungen, wie man beispielsweise bei einer fokalen Epilepsie oder einer generalisierten Epilepsie vorzugsweise behandeln soll. Dabei werden individuelle Merkmale erstmal nicht berücksichtigt.
Wir sprechen ja jetzt über Medikamente, ne, als Therapieoption. Und wie ist das denn? Wirken die Medikamente gegen die Epilepsie an sich? Also bekämpfen sie die Ursache oder bekämpfen sie nur die Symptome?
Also die Medikamente, die man Antiepileptika oder Antikonvulsiva nennt oder anfallssupprimierende Medikamente, die haben einen relevanten Einfluss auf die Erregbarkeit von einzelnen Nervenzellen oder die können beispielsweise die Übertragbarkeit zwischen Nervenzellen, also die Botenstoffe, verringern oder erhöhen. Oder die können ganze Netzwerke von Nervenzellen beeinflussen in ihrer Erregbarkeit. Und das heißt, die überwiegende Anzahl wirkt eben tatsächlich nur auf die Entstehung oder die Ausbreitung epileptischer Anfälle, hat also keine Auswirkung auf die Ursachen.
Wie wirken denn die Medikamente gegen Epilepsie?
Ja, da gibt es eigentlich sehr vereinfachte Vorstellungen. Es gibt ja in den Nervenzellen und an den sogenannten synaptischen N-Terminalen, wo diese Kommunikation zwischen Nervenzellen stattfindet, gibt es Ionenkanäle. Das sind sozusagen Poren, durch die bestimmte Substanzen in die Zellen rein- oder rausfließen können. Und man stellt sich eben vor, dass die meisten dieser anfallssupprimierenden Medikamente einen direkten Einfluss auf diese Ionenkanäle nehmen und beispielsweise erregende Natriumströme, erregende Calciumströme oder hemmende Kaliumströme in irgendeiner Richtung positiv beeinflussen. Und dann gibt es auch noch Substanzen, die wirken beispielsweise direkt auf diese Botenstoffe und erhöhen beispielsweise die Aktivität von sogenannten GABA-A-Rezeptoren. Und von denen vermutet man, dass sie vor allen Dingen hemmende Wirkungen auf Nervenzellen haben. Das Problem ist aber letzten Endes, Simone, dass man sich vorstellt, dass diese Medikamente nicht unbedingt spezifisch auf die erregenden oder die hemmenden Nervenzellen einwirken. Und eigentlich haben wir diesen genauen Wirkmechanismus von diesen Medikamenten gar nicht verstanden. Am Ende zählt natürlich die klinische Wirksamkeit, wird das Risiko künftiger Anfälle reduziert oder nicht. Und das tun die Medikamente, die zugelassen sind, eben ohne dass wir genau verstehen, wie das funktioniert.
Jetzt haben wir ja festgestellt, es gibt bestimmte Medikamente, die bei bestimmten Epilepsien wirken, was durch Studien belegt ist. Aber du hast gesagt, die Entscheidung ist trotzdem individuell, welches Medikament man gibt. Woran macht man das fest?
Ja, im Alltag würde man immer die Lebenssituation, das Geschlecht, das Lebensalter, die Medikamente, die auch gleichzeitig noch genommen werden für andere Erkrankungen und natürlich auch die Begleiterkrankungen in irgendeiner Form berücksichtigen. Ein Beispiel, es gibt Präparate, von denen weiß man, dass sie beispielsweise die Reizbarkeit erhöhen. Und wenn es Empfehlungen gibt zu Präparat A oder B und wir wissen laut Studienlage, dass Präparat B zu einer verstärkten Aggressivität oder Reizbarkeit führen, dann würden wir bei diesem Menschen natürlich Präparat A empfehlen, was vielleicht sogar die Stimmung verbessert. Also solche Dinge schaut man sich an, dann ein Beispiel für Medikamente, die berücksichtigt werden. Eine Reihe von anfallsupprimierenden Medikamenten wirken ja auf diese Natriumströme, wie eben erwähnt. Und diese sind aber nicht nur in den Nervenzellen, sondern auch im Herz vorhanden. Und wenn Patientinnen und Patienten schon Medikamente gegen Bluthochdruck oder gegen Herzrhythmusstörungen nehmen, dann kann es sein, dass wenn sie dieses Medikament nehmen plus ein neues Medikament gegen die Epilepsie, dann können sich diese Störwirkungen auf den Herzmuskel verstärken und es kann zusätzlich zu neuen Herzrhythmusstörungen kommen durch die Medikamentengabe mit den anderen Medikamenten.
Und auch das Thema Kinderwunsch spielt eine Rolle, oder?
Ja, das ist eine wichtige Frage, die vor allen Dingen natürlich Menschen betrifft, die schwanger werden können. Und das ist aber ein schwieriges, ein großes Thema, das wir in einem eigenen Podcast besprechen müssen. Nur so viel, manche anfallsupprimierende Medikamente erhöhen eben relevant das Risiko, dass das Neugeborene irgendwelche größeren Fehlbildungen aufweist oder sich in seiner Entwicklung schlechter zeigt als die Kinder, die eben diesen Medikamenten in der Schwangerschaft nicht ausgesetzt waren. Also auch ein wichtiger Punkt.
Womit wir jetzt auch bei dem Thema Nebenwirkungen wären.
Ja, Nebenwirkungen können ja auch positiver Natur sein. Also erstmal versuchen wir zu differenzieren, ob es sogenannte Störwirkungen gibt, also Wirkungen, die nicht direkt versucht werden zu erreichen, also die Anfallskontrolle. Und solche Störwirkungen könnten beispielsweise Schwindel, Doppelbilder, Übelkeit oder Müdigkeit sein. Das sind so die häufigsten Störwirkungen, die bei der Medikamenteneinnahme auftreten können. Allerdings treten diese auch dann auf in klinischen Studien, wenn Patientinnen und Patienten ein Scheinpräparat bekommen. Das heißt, dass tatsächlich das Auftreten solcher Störwirkungen bei manchen Patientinnen und Patienten tatsächlich auch auf Erwartungshaltung beruht und eigentlich gar keinen echten Medikamenteneffekt hat. Es gibt aber definitiv echte medikamentöse Störwirkungen. Und dazu zählen vor allen Dingen Doppelbilder und Schwindel. Aber es gibt auch positive Nebenwirkungen. Beispielsweise verbessern manche der Präparate auch die Stimmung oder verbessern die Schlafarchitektur und führen zu einem besseren Schlaf.
Das ist ja mal erfreulich positiv. Dennoch versucht man aber doch wahrscheinlich die Medikamentendosis so gering wie möglich zu halten, oder?
Das ist richtig, ja. Wir versuchen natürlich, die Medikamentenlast bei jedem so gering wie möglich zu halten, aus verschiedenen Gründen. Auch aus der Erfahrung heraus, dass wenn man älter wird, auch die Anzahl der Medikamente für andere mögliche Erkrankungen zunimmt und damit auch das Risiko von Wechselwirkungen unter den Medikamenten ja auch ansteigt.
Wie häufig ist es denn, dass die Medikamentengabe erfolgreich ist? Also dass gleich das erste Medikament, das ausgewählt wird, auch zu einer Anfallsfreiheit führt?
Bei dem ersten Medikament liegt die Wahrscheinlichkeit 50-50. Und wir sagen so allgemein, dass man 2 von 3 Patientinnen und Patienten mit 1 oder 2 Medikamenten anfallsfrei bekommt. Was im Umkehrschluss natürlich auch heißt, 1 von 3 bekommt man nicht anfallsfrei.
Und für diese Patienten, die ja da wahrscheinlich schon auch sehr in ihrer Lebensqualität darunter zu leiden haben, wenn sie weiterhin Anfälle haben, gibt es andere Alternativen therapeutischer Art?
Also erstmal würde man natürlich immer probieren, dass man noch andere Medikamente einsetzt, die dann auch tatsächlich eine gute Anfallskontrolle bewirken können. Wir haben ja etwa 25, 26 Präparate, die in Deutschland zugelassen sind zur Behandlung von Anfallserkrankungen. Und am Ende ist es tatsächlich auch so, dass etwa bei 10-15% derjenigen, die man nicht auf 2-3 Medikamente anfallsfrei bekommt, tatsächlich auch noch anfallsfrei bekommen kann oder mit einer sehr guten Anfallskontrolle. Wenn das nicht möglich ist, dann empfehlen wir immer, dass man frühzeitig andere Therapieoptionen prüfen lässt. Und das macht man natürlich, indem man Betroffene an ein spezialisiertes Epilepsiezentrum schickt.
So wie wir ja auch eins sind.
Genau. Und was wir beispielsweise als Behandlungsmöglichkeit anbieten, ist die sogenannte Epilepsiechirurgie. Dazu wird es einen eigenen Podcast geben, hier nur ganz kurz zusammengefasst. Epilepsiechirurgie bedeutet, dass wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Klinik für Neurochirurgie versuchen, einen Hirnteil zu identifizieren, der die Anfälle produziert und von dem wir vermuten, dass wir ihn durch die Neurochirurginnen und Chirurgen entfernen lassen können, um dadurch komplette Anfallsfreiheit zu erreichen. Und die Voraussetzung, überhaupt operiert zu werden, ist beispielsweise, dass man eine sogenannte fokale Epilepsie hat. Das heißt, dass die Anfälle von einem sehr beschriebenen Hirnareal ausgehen und dass man dieses Hirnareal auch so entfernen kann, dass man anschließend natürlich keine dauerhafte Behinderung davon trägt.
Und würde man die Epilepsiechirurgie auch, sagen wir mal, in Betracht ziehen, wenn die Medikamente wirken? Oder würde man sagen, nee, wenn man es mit Medikamenten in den Griff bekommt, bleibt man dabei, weil das vielleicht zu risikoreich ist?
Das ist eine sehr individuelle Abwägung. Jemand, der dauerhaft anfallsfrei ist auf 1 oder 2 Medikament, der wird wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, sich operieren zu lassen. Denn natürlich hat man am Tag der Operation gewisse Risiken, die mit der Operation zusammenhängen. Und auch die Chance, anfallsfrei zu werden auf einer Operation, sind ja nicht 100%, sondern die liegen so zwischen 50-90%, je nach individueller Sachlage. Und das müsste man dann eben klären.
Ich habe mal gehört von der sogenannten Vagusnervstimulation. Ist das auch ein chirurgisches Verfahren?
Das ist ein chirurgisches Verfahren in dem Sinne, dass man einen sogenannten Hirnschrittmacher unter die Brusthaut implantiert. Und diesen Hirnschrittmacher verbindet man mit einem Nerven, der am Hals liegt. Und diesen Nerven nennt man Vagusnerven. Deswegen heißt das Ganze Vagusnervstimulation. Und dieser Nerv wird beispielsweise alle 5 Minuten für eine halbe Minute elektrisch stimuliert. Und über diese Reizung vermutet man, dass dann Signale zum Gehirn wandern und dort beispielsweise eine Änderung des Hormonhaushalts beziehungsweise der Botenstoffe innerhalb des Gehirns verursachen. Und durch diese Änderung erwartet man sich bei bis zu 50% derjenigen, die das Gerät implantiert bekommen haben, dass die Anfallshäufigkeit um mindestens die Hälfte reduziert wird.
Und für wen kommt das in Frage?
Das kann man bei allen Formen der Epilepsie in allen Altersbereichen, also Kinder, Jugendliche und Erwachsene, einsetzen.
Dann habe ich noch von einer weiteren Methode gehört, wo man jetzt vielleicht gar nicht denken würde, dass das in Frage kommt, nämlich die ketogene Diät als Intervention bei Epilepsien. Was hat es denn damit auf sich?
Also das Interesse und das Nachfragen vieler Betroffene ist doch recht groß. Und die Frage, die gestellt wird, ist, kann ich denn was über die Ernährung machen? Also man stellt sich dann vor, dass man vielleicht auf das eine oder andere Nahrungsmittel achtet oder so. Und das hat aber wahrscheinlich, also solche kleinen Änderungen, keine relevanten Effekte auf die Anfallskontrolle. Was man mit ketogener Diät meint, ist eine sehr strikte und sehr strenge kohlenhydratarme und fettreiche Diät. Das heißt, man versucht je nach Form 60-90% der Energie, die der Körper braucht zum Leben, aus Fetten zu gewinnen. Und was bewirkt das? Das bewirkt, dass der Stoffwechsel im Körper sich umstellt und man so eine Art Ernährung über Ketonkörper oder bestimmte Fettabbauprodukte erzielt. Und über Produkte, die da produziert werden bei dieser ketogenen Diät, vermutet man, dass sie auch die Hirnerregbarkeit verändern. Also die Erfolgschancen bei Kindern mit sehr schwer behandelbaren Epilepsien sind sehr gut, wenn diese strikte ketogene Diät auch eingehalten werden kann. Erwachsene werden das nur in Ausnahmefällen schaffen. Dafür gibt es aber auch noch andere Formen, nämlich die sogenannte modifizierte Atkins-Diät. Die ist etwas weniger strikt, da gibt es mehr Wahlmöglichkeiten. Und da wissen wir, dass Erwachsene, so etwa jeder Dritte, der diese modifizierte Atkins-Diät durchhält, der kann mit einer Besserung der Anfallskontrolle rechnen.
Und wird das als Option jedem Patienten vorgeschlagen, das mal auszuprobieren? Oder gibt es da bestimmte Zielgruppen, für die das sinnvoll ist?
Naja, es ist schon ein großer Eingriff in den Alltag und in das Leben. Das heißt, das muss in irgendeiner Form auch realistisch durchführbar sein. Das heißt, wir bieten es einer größeren Gruppe an Patientinnen und Patienten, die eine schwer behandelbare Epilepsie haben, an. Aber sobald man beschreibt, was damit zusammenhängt, würde ich mal sagen, wird das dann von 95% derjenigen, denen man das erklärt, dann auch gleich als unrealistisch abgetan. Und das ist auch dann korrekt so.
Ja, das hört sich schwierig an, das tatsächlich dann konsequent umzusetzen. Jetzt haben wir über Medikamente gesprochen, über chirurgische Maßnahmen, über eine Diät. Gibt es denn noch weitere Therapieoptionen, vielleicht auch so im alternativmedizinischen Bereich, über die wir noch nicht gesprochen haben?
Ja, also alternativmedizinisch gibt es wenig, was tatsächlich über eine klinische Wirksamkeitsstudie erfasst wurde. Und deswegen können wir diese Dinge auch nicht mit belastbaren klinischen Studien in irgendeiner Form tatsächlich empfehlen. Was es gibt, sind Ideen dazu, dass bestimmte Biofeedback-Verfahren die Anfallskontrolle in irgendeiner Form verbessern können. Dazu sind wir wissenschaftlich auch interessiert, aber aus meiner Sicht ist die Studienlage da noch nicht so schlüssig, dass man das tatsächlich empfehlen kann. Ansonsten, was beispielsweise diverse Homöopathika und andere Präparationen angeht, da ist die Studienlage sehr dürftig und aus schulmedizinischer Sicht würde man das zumindest nicht empfehlen.
Was ist mit Cannabis?
Die Frage kommt auch häufig unvermittelt, so wie jetzt. Cannabis ist ja eine Pflanze, die aus verschiedenen Bestandteilen besteht. Und wir wissen, dass beispielsweise einer dieser Substanzen, Cannabidiol, bei manchen Epilepsieformen tatsächlich auch eine gute Anfallskontrolle herstellen kann. Das gilt aber nicht für andere Bestandteile von Cannabis, zum Beispiel das sogenannte THC, was die Psychotropen, also die angenehmen Effekte erzeugt. Da weiß man auch aus Labordaten, dass das tatsächlich die Anfallskontrolle verschlechtert, sodass wir Kiffen nicht empfehlen können.
Das ist gut, dass das jetzt auch mal gesagt wurde. Ja, ansonsten, es gibt ja häufig bei Epilepsie-Begleiterkrankungen und auch psychische Erkrankungen. Ich nehme an, das ist, wird auch alles in einer Art, in einem integrativen Konzept gedacht und besprochen, oder dass die Leute auch Psychotherapie haben oder wenn sie motorische Probleme haben, Physiotherapie.
Genau, das ist eigentlich ein großes Thema und wäre fast schon ein Thema für sich, die Erkrankung und Störung, die man hat, wenn man an Epilepsie leidet. Und verschiedene Störungen können sein, Gedächtnisstörungen, Störungen der Feinmotorik, Störungen der Stimmung, also depressive Verstimmtheit, Gangstörungen und so weiter. Natürlich bieten sich dafür auch verschiedene Therapien an, also Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie, ist alles sinnvoll und ein größerer Teil unserer Patientinnen und Patienten macht dies entweder ambulant in regelmäßigen Intervallen oder es gibt eben die sogenannte epileptologische Komplexbehandlung, bei der man verschiedene Therapiemodule eben auch hier in der Klinik für Epileptologie in Bonn über Dauer von 10 bis 14 Tagen auch regelmäßig absolvieren kann. Also das ist auf jeden Fall unterstützend, je nach individueller Konstellation empfehlenswert.
Ja, abschließend, also wenn wir mal davon ausgehen, dass die meisten Patientinnen und Patienten mit Epilepsie ja in irgendeiner Form einer Behandlung unterliegen und sich das irgendwie irgendwann einspielt. Wann sollte man noch einmal mit den behandelnden Ärzten die Behandlung überdenken? Oder gibt es, oder kann man sogar sagen, dass man das regelmäßig neu evaluieren sollte oder eher im Sinne von never change a winning system?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Die ist auch relativ schwierig zu beantworten, weil du mich natürlich als Spezialisten fragst. Und ich meine beispielsweise, dass man schon bei Diagnosestellung eigentlich einmal eine wirklich spezialisierte fachärztliche Untersuchung und Einschätzung benötigt, weil wir ja auch wissen, dass ein größerer Teil derjenigen, die auf Epilepsie behandelt werden, gar keine Epilepsie haben. Aber sagen wir mal, es ist alles korrekt und jemand hat eine Epilepsie tatsächlich, dann wäre meine Empfehlung, dass man, wenn man bei dem zweiten Medikament keine Anfallsfreiheit erreicht, dann sollte man auf jeden Fall die Behandlungsstrategie überdenken und vor allen Dingen auch eine Zuweisung in ein spezialisiertes Zentrum veranlassen. Da kann man auch seinen Behandler oder seine Behandlerin darum bitten und dann machen die das und wir würden eben solche Untersuchungen und solche Einschätzungen dann vornehmen.
Ja, und die Therapieoptionen sind ja auch ja, einem ständigen Wandel unterworfen und entwickeln sich weiter. Das ist vermutlich, ja, so gesehen, immer mal wieder sinnvoll sein könnte, zu gucken, ob es nicht inzwischen etwas geeigneteres gibt.
Genau, wir haben ja noch einen Teil dieser anderen Therapiemöglichkeiten nicht besprochen. Die gibt es dann eben auch tatsächlich nur an spezialisierten Zentren. Beispielsweise gibt es neben der Vagusnervstimulation ja auch noch andere sogenannte Neuromodulationsverfahren, beispielsweise die tiefe Hirnstimulation. Aber es gibt neuerdings auch ein Gerät, was man unter die Kopfhaut implantiert und die über eine Gleichstromgabe eben auch Anfallskontrolle verbessern kann. Dann gibt es noch Alternativen zum tatsächlichen offenen hirnchirurgischen Eingriff. Also es gibt Möglichkeiten, Hirngewebe zu zerstören durch Bestrahlung, durch Laser oder sogenannte Radiofrequenzthermokoagulation. Das sind eben Dinge, an die man natürlich als Betroffener nur dann herangeführt werden kann, wenn man an ein spezialisiertes Epilepsiezentrum geht.
Also ich merke schon, eine Podcast-Folge ist eigentlich viel zu kurz, um über all diese Möglichkeiten ausführlich zu sprechen. Wir werden sicherlich noch mal mindestens über die Epilepsiechirurgie sprechen, aber vielleicht auch andere Themen noch mal gesondert herauspicken. Ich bedanke mich für heute. Das war wieder sehr interessant und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank und Ihnen nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.